Wir werden nachher weiter singen von dem Lied, aber an dieser Stelle kommt die Predigt und ich möchte auch anknüpfen an diesen ersten drei Versen dieses Liedes von Paul Gerhardt. Man kann sich, wenn man dieses Lied singt, vielleicht doch mit der Frage beschäftigen, vielleicht ist es Ihnen auch in den Sinn gekommen, wie Jesus wohl ausgesehen hat. Und wenn man sich das anschaut, wie Paul Gerhardt in dem Lied das beschreibt, was seine Vorstellung von Jesus ist, dann würde ich sagen, er hat das Idealbild eines schönen Menschen vor sich. Ein edles Angesicht, glänzende Augen, rote Lippen. Und ich denke, wenn wir unsere Jesusbilder anschauen, die wir haben in Filmen oder auf irgendwelchen Gemälden, dann ist es in der Regel schon so, dass Jesus als schöner Mensch dargestellt wird. Was wäre eigentlich, das legt zumindest unser Predigttext nahe, wenn Jesus ein hässlicher Mensch gewesen wäre? Hässlich und schwach, vielleicht mit einem gebeugten Gang, nicht ganz fit, nicht ganz gesund oder sogar dicklich und ungepflegt. Es hat in der älteren Zeit, so kurz nach Luther, einen Streit gegeben unter den Theologen. Und dieser Streit hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die Armut, die Jesus annimmt, und das Elend, ob das Verlassen seiner göttlichen Herrlichkeit eigentlich schon mit der Geburt beginnt oder erst am Kreuz. Und der heutige Predigttext, das ist der bekannte Text aus Jesaja 53, der legt eigentlich das Erste nahe, dass Jesus von der ersten Stunde an das Niedrige und das Schwierige und das Belastende am Menschsein an sich getragen hat. Jesaja 53, Vers 1 bis 12. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Die Frage, die ganz am Anfang von dem Text steht, lautet: Wer hätte geglaubt, dass die Macht Gottes, die Macht des Herrn, sich auf diese Weise offenbaren würde? Wer hätte geglaubt, dass sich die Macht Gottes am Kreuz zeigt? Ein machtvolles Eingreifen haben sich ja viele gewünscht zur Zeit von Jesus, vermutlich auch der Jünger Judas. Sie haben darauf gehofft, dass dieser Jesus dreinschlägt und dass er die Römer aus dem eigenen Land vertreibt. Jesus wirft die Römer aus dem Land. Das wäre doch ein machtvolles Eingreifen von Gott gewesen. Ich weiß nicht, was wir heute von Jesus erwarten. Vielleicht erwarten wir auch ein mächtiges Eingreifen und können gar nicht verstehen, warum das entscheidende Eingreifen Gottes in Jesus so bescheiden war. Vielleicht wünschen wir uns, dass mal ein richtiges Showwunder passiert, dass die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wird, die Naturgesetze nicht mehr gelten, der ultimative Beweis. Wer hätte geglaubt, dass sich die Macht des Herrn auf diese Weise offenbaren würde? Weil die Macht Jesu auch heute nicht so richtig sichtbar ist, verachten viele das, was mit Jesus passiert ist. Sie halten es für ein Hirngespinst und sagen: Ach, da können wir nichts damit anfangen. Es haben sich die Menschen eingebildet, dass dieses Elend am Kreuz was mit uns zu tun hat. Mich hat es doch beschäftigt, warum manche Leute so aggressiv gegen den Karfreitag vorgehen. Die Piratenpartei, die hat bestimmt auch manchen guten Ansatz in Bezug aufs Internet. Die möchte ja heute tanzen auf dem Schlossplatz in Stuttgart, um dagegen zu protestieren, dass man am Karfreitag keine Tanzveranstaltung machen darf. Man kann das ganze Jahr über tanzen, das stört niemand in unserem Land. Aber jetzt muss man es am Karfreitag auch noch tun. Interessant, was für eine Aggressivität da auch dahinter steckt, in dem Protest gegen den Karfreitag. Ich weiß nicht, ob es bei den Piraten auch im Hintergrund steckt, aber ich glaube, manche Menschen, vielleicht ist es auch in uns selber drin, dieser Gedanke, manche Menschen beschäftigen sich auch mit der Frage, warum behaupten die Christen eigentlich immer, Jesus wäre für unsere Schuld gestorben. Und dann sagen sie vielleicht, auch mit einem Protestton in der Stimme: Für mich hätte der Jesus nicht sterben müssen. Das wäre nicht nötig gewesen für mich und für mein Leben. Dieser Protest gegen das, was am Karfreitag passiert ist und die Botschaft davon, dass Jesus für mich gestorben ist, dieser Protest dagegen, der ist schon uralt, das ist keine Erfindung aus unserer Zeit. Eigentlich von Anfang an hat das Christentum dieser Protest begleitet. Vielleicht erinnern Sie sich an den ersten Korintherbrief, wo der Paulus davon berichtet, dass das eine Torheit sei. Die Menschen haben den Kopf geschüttelt über diese Botschaft: Da stirbt einer für dich. Der Immanuel Kant, einer unserer großen deutschen Helden in der Philosophie, der hat auch den Kopf drüber geschüttelt. Es kann doch nicht der allmächtige Gott sein, der so handelt. Und bis heute also, bis in unsere Tage, wird gegen diesen Gedanken protestiert. Wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Und jetzt in unserem Bibeltext vom Jesaja, da steht genau das Gegenteil. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Ich möchte es ernst nehmen, dass manche sagen: Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. und möchte ein paar Fragen stellen und dann auch versuchen, die zu beantworten. Die erste Frage, sind wir überhaupt schuldig? Das ist ja die These vom Jesaja, dass wir Menschen Schuld auf uns geladen haben. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Die meisten sagen wahrscheinlich, na, irgendwas habe ich schon falsch gemacht. Aber habe ich Gott gegenüber was falsch gemacht? Der Jesaja, der verwendet, um das zu erläutern, eigentlich ein interessantes Motiv. Das Motiv vom Schafhirten, der eine große Herde hat. Und dann sagt er, wir Menschen, wir sind so wie die verirrten Schafe. Die gehen weg von dem guten Hirten, der das Gute für uns will. Und jedes Schaf, jeder Mensch sucht seinen oder ihren eigenen Weg. Statt dass wir uns am Hirten, an Gott orientieren, machen wir, was wir wollen. Man nennt es auch Emanzipation. Die Emanzipation von den Männern, die ist gut, würde ich mal sagen, aber die Emanzipation von Gott, dass ich sage, das ist mir egal, was Gott will, das ist vielleicht doch die Ursache für so manches Durcheinander, das in unserem Land und in unserer Welt entstanden ist. Es hat den französischen König Ludwig XIV. Gegeben, der hat ja gesagt, l'État c'est moi, also der Staat, das bin ich. Und ich glaube, viele gehen so durch die Gegend und sagen, ich bin mir mein eigener Gott. Was geht mich der da oben an? Ich wähle mir selber die Richtschnur, wie ich leben soll. Wo endet dieser Weg? Wo endet es, dass jeder sich selber zum Gesetz, zum Staat, zum Gott wird? Jedenfalls endet das Ganze nicht in den guten Weiden, die Gott für uns vorbereitet hat. Das wäre ja der positive Teil von diesem Bild, dass Gott wie ein Hirte ist, der weiß, was gut für uns ist. Wer seinen Weg geht, der tut so, als ob das, was Gott für uns vorhat, nichts mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Muss Gott deswegen gleich strafen? Das wäre die nächste Frage. Strafen ist ja nicht besonders modern. Die Älteren von Ihnen, die haben das wahrscheinlich noch erlebt, dass die Lehrer geschlagen haben. Wenn das heute einer macht, dann kann er einpacken. Wie ist es mit der Strafe? Ist die noch modern? Wahrscheinlich weniger. Oder doch, wenn man an den Herrn Hoeneß denkt oder an den Herrn Däubel jetzt in Rheinland-Pfalz, da wollen ja viele die Strafe. Einer, der so viel Geld verputzt hat, der muss bestraft werden. Aber passt die Strafe zu unserer Vorstellung von Gott? Bei Gott, so denken wir vielleicht, da müsste doch eigentlich reichen, wenn der uns liebevoll in den Arm nimmt und sagt, ach, das ist alles halb so wild, was du getan hast. Die Bibel antwortet auf die Frage, ob Gott strafen muss, mit einem Bild vom Licht, das ist vor allem in die Johannesbriefe ganz deutlich. Und er sagt, wir Menschen mit unserer Dunkelheit und mit dem, was schief läuft, wir passen doch irgendwie nicht zu dieser Herrlichkeit und zu dem strahlenden Licht Gottes. Auch der Jesaja hat es so erlebt, als er berufen wurde, da sagt er, vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Und ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König, den Herrn der Welt, gesehen. Das war die Erfahrung von dem Jesaja, als er die große Gottesvision hatte, dass er gemerkt hat, da passe ich eigentlich nicht dazu. Ich persönlich kann das zumindest nachvollziehen. Wenn da einer ist, bei dem alles richtig ist, vollkommen und klar, pass ich da dazu? Wie passen Gott und Mensch zusammen? Die Bibel sagt, eigentlich passen die beiden gar nicht zusammen. Bei den Menschen ist vieles verworren, bei Gott ist es klar. Bei den Menschen ist vieles dunkel, bei Gott ist es hell. Aber die, die eigentlich nicht zusammenpassen, die Menschen und Gott, die will Gott aus Liebe zusammenführen. Das ist ja das Entscheidende von unserem christlichen Glauben, dass Gott die Begegnung zwischen Mensch und ihm will. Gott könnte ja in der Ferne bleiben. So ist der Gott der Philosophen und auch der Gott des Islam, einer, der irgendwo weit weg ist und wenig mit den Menschen zu tun hat, vielleicht Forderungen stellt. Aber unser Gott, er will die Beziehung zu uns, obwohl wir eigentlich nicht zusammenpassen. Und der Versuch und das Angebot von Gott, diese Beziehung herzustellen, ist, dass er Jesus, seinen Sohn, auf die Welt schickt. Jesus lebt als Mensch und er kennt und erfährt unser Elend und unsere Verstrickungen. Aber der Unterschied zwischen uns und Gottes Sohn ist, dass er diesen Verstrickungen und dem Elend und dem Dunkel nicht erliegt. Er trägt geduldig die Konsequenzen des Menschseins und die Konsequenzen unseres Elends bis zum Tod, aber er begehrt nicht dagegen auf. Für mich hätte Jesus nicht kommen und nicht sterben müssen. So sagen es vielleicht manche. Man kann so denken und man kann so reden über Gott. Aber wer so redet, der bleibt mit seiner Schuld und mit seinen Verstrickungen auch allein. Und ob das gelingt? Ich habe da meine Zweifel. Und wer so redet, für mich hätte Jesus nicht kommen und nicht sterben müssen, dem fehlt auch dauerhaft die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Der kann zwar über Gott reden, der kann ihn erahnen, aber ihm fehlt die Möglichkeit, diese Beziehung einzugehen und auch in dieses Licht Gottes zu treten. Jesus, der möchte das möglich machen, was eigentlich nicht geht, dass nämlich wir Menschen mit unseren Fehlern und mit unseren Verstrickungen mit Gott und seiner Herrlichkeit zusammenkommen. Das ist die Botschaft vom Karfreitag. Durch Jesus kommen Mensch und Gott zusammen. Ich habe vorher den Paul Gerhard kritisiert, indem wie er sich Jesus vorgestellt hat. Viel wichtiger aber ist, dass der Paul Gerhard in seinem Lied, wenn wir es gleich weiter singen, doch was beschreibt, was an diesem Karfreitag passiert ist und dass man merkt, der Paul Gerhard, der hat es erkannt, was Jesus für ihn getan hat. Er sagt nämlich dann in den Strophen, die wir jetzt singen, das, was Jesus ertragen, erduldet hat, das hat er alles für mich getan. Amen. Und das singen wir jetzt von dem angefangenen Lied 85, die Verse 4 bis 5.